So, meine Damen und Herren, herzlich willkommen zu einer neuen Episode Action Kult. Es ist der 20. Mai 2023, damit ihr mal eine Ahnung habt, wann wir dieses Zeug hier eigentlich aufnehmen. Es ist ziemlich kalt, ich habe meinen Winterpullover ausgepackt, aber es wird mir gleich heiß werden, denn ich spreche heute, ah, das ist ein komischer Anfang, oder? Ich spreche heute mit Martin vom Nachtprogramm über Fair Game. Hi Martin!
Hallo Dominik.
Man kann auch ungelenkt eine Episode starten, aber ist okay, ist ja, passt zum Film irgendwie.
Ich finde, so ein kalter Einstieg, also mir ist warm und jetzt nicht nur Fair Games wegen, aber auch.
Das ist doch schön, bei uns in der Schweiz ist es wunderbar frisch, kann ich sagen. Das Haus ist gekühlt und, aber ich mache mir gleich einige warme, keine warmen Gedanken, was ist denn heute los? Martin, schön bist du da.
Ja, ich habe diese Wirkung. Und leider immer bei den Falschen.
Es sind diese angleichenden Frisuren, die hier so wunderbar wirken auf mich. Das kann sein. Hey, schön bist du da. Du warst ja schon mal hier, nicht allein. Du kamst ja in Begleitung von Sergei, um damals über den Silbersee zu sprechen.
Genau.
Und jetzt hast du dich alleine hergetraut.
Ja, ich fühle mich jetzt reif und erwachsen genug, mich in fremde Gefilde zu bewegen. Und hier mal über diesen schönen Film zu diskutieren, der ja tatsächlich, wir sprechen ja, falls jemand den Nachtprogramm-Podcast nicht kennen sollte, was natürlich schändlich wäre, aber vielleicht trotzdem vorkommen kann. Wir sprechen ja vornehmlich über Filme aus der zweiten und dritten und nach unten gibt's da, glaube ich, keine Begrenzung, Liga. Und das ist ja nun heute ein Film, der eher in die erste Liga rein budgettechnisch gehört, aber ich dachte, kann man trotzdem mal vielleicht ein Podium bieten.
Lass mich noch ganz kurz mal ausholen, mit Leuten eine Ahnung haben, falls es ja wirklich Menschen gibt, die den Nachtprogramm-Podcast nicht kennen, das ist das Nachfolgeprojekt von Fratzengeballer und du bist ja quasi mein Nachfolger.
Genau. Dominik Teil 2 mit deiner Frisur wegen gecastet worden, natürlich.
Also effektiv wäre ich gestorben als Hauptfigur, dann hätte man den Martin genommen und hätte die gleiche Figur weitergespielt.
Genau. Ich wäre natürlich der Fall, wo sie sagen würden, Mensch, da hat sich ja mal was verbessert.
Rein. Das ist ja richtiges Upgrade, der Dialekt ist viel angenehmer.
Das würde ich gar nicht, also tatsächlich bin ich ja ein großer Freund von deiner einschmeichelnden Stimme. Ich höre dich also sehr gerne.
Ach, zum Einschlafen?
Na, so weit würde ich vielleicht nicht gehen. Na, da würde ich vielleicht einfach nicht schnell genug einschlafen.
Das hat mir gerade einer geschrieben, hat geschrieben, ich höre dich immer zum Einschlafen. Ich so, danke. Ich nehme an, das ist ein Kompliment. Wenn ich den Menschen helfe zu schlafen, dann ist das doch eigentlich schön.
Ja, ich bilde mir ein, dass das meiner Stimme nicht gelingt. Und jetzt habe ich tatsächlich mal bei der letzten Episode sogar, hört man mich sogar mal singen eingangs und ich kann so viel sagen, meine Singstimme ist vergleichbar schön wie meine Sprechstimme.
Aber es war großartig, es ist ja, also man kann kurz sagen, ihr habt ja Mai Tai, den Mai Tai zelebriert ihr gerade wunderbar mit einer Ong Bak, Tom Yum Goong Doppelfolge und jetzt auch noch Born to Fight, die ich noch nicht gehört habe. Und da hast du ein Intro eingesungen. Das ist großartig.
Sergei wollte gerne ein Frühlingsgedicht am Anfang, was wegen Mai, ne, das mal voranstellen. Ich dachte, ach, wenn wir schon. Meine Mutter hat mir mal irgendwann eine Gitarre geschenkt, auf der ich so drei Akkorde mehr schlecht als recht klampfen kann. Und dachte ich, vielleicht nutze ich das gleich mal und komponiere da ein kleines Frühlingslied.
Ja, wunderbar. Es war wunderbar. Ich habe mich sehr gefreut. Leute, ich kann nur sagen, hört doch mal beim Nachprogramm rein. Da werden über lustige Dinge geredet und jetzt neuerdings auch schon besungen. Sag mal, Martin, wie kamst du dazu, ein Filmfan zu sein? Was war denn dein, was hat dich zum Filmfreak gemacht quasi?
Ach, das Leben war so grau und die Filme waren so bunt. Und da dachte ich mir, warum nicht lieber bei den Filmen rumhängen, anstatt im grauen Leben?
Schon, oder?
Ich weiß gar nicht. Ich habe das Gefühl, dass man... Filme waren tatsächlich vielleicht, weil wir keinen Fernseher hatten, sondern immer ins Kino gehen mussten, waren halt Filme auch mal ein bisschen was Besonderes und ein Event gewissermaßen. und was Aufregendes. Und deswegen habe ich dem vielleicht ein bisschen mehr Aufmerksamkeit zukommen lassen, als es andere taten, die halt sich im Fernsehen dann den Nachmittag und Abend das Zeug, was eben kam, reingezogen haben. Und es ist tatsächlich auch jetzt noch so, dass ich immer meine Filme mir sehr bewusst ausgesucht habe. Also selbst in den 90er Jahren mit Fernsehen saß ich vor der TV-Movie, glaube ich, war es gewesen, habe immer schon angekreuzt und markiert, was ich mir anzugucken und aufzunehmen gedenke. Genau, und bin eifrig ins Kino gegangen. Das hat jetzt ein bisschen nachgelassen. Aber ja, wie sieht's bei dir aus?
Ja, dreimal im Jahr ins Kino. Früher war es jedes Wochenende einmal. Das ist der Unterschied. Also wir waren in den 90ern immer im Kino, immer.
Das heißt, je mehr Geld du hast, umso weniger gibst du fürs Kino aus.
Je mehr Geld du hast, desto weniger Leben bleibt übrig oder so, keine Ahnung. Und wenn du überlegst, wie viel Freizeit wir damals hatten, oder?
Das stimmt.
20 Videospiele gleichzeitig gespielt. Heute sitze ich seit über einem Jahr an Red Dead Redemption 2, komme nicht vorwärts, weil ich keine Zeit habe dazu.
Es ist allerdings auch ein relativ langes Spiel. Ich habe letztens eine Resident Evil Retrospektive gemacht, der Spiele, und ich kann dir das Resident Evil 3 Remake empfehlen. Also ich war in 5 Stunden durch. Ich denke, das ist doch genau die Art von wohlschmeckendem Happen für den Menschen mit kleinem Zeitkontingent wie dich.
Ich habe erst gerade, wir haben auf Arbeit drüber geredet, Zeit ist das Kostbarste, was man einem gegenüber schenken kann, deswegen... Danke, Martin, dass du mir deine Zeit heute schenkst. Da sag ich mal Dankeschön.
Oh, it's a pleasure.
Und wir kennen uns ja aber auch über das Liquid Love Filmforum, das ja zu actionfreunde.de gehört. Das heißt, Action ist bei dir immer groß geschrieben, oder?
Ich habe Action im Blut.
Das gefällt mir. Das heißt, das Blut ist ein bisschen bleiern, nehme ich an. Und überall auf Unterhemden Blutflecken drauf. Was ist so?
Auf alle Fälle.
Wenn du Action, welche Subart der Action gefällt denn besonders, für die, die es nicht wissen?
Tatsächlich bin ich ein großer Freund davon, wenn alle möglichen Action-Sorten zusammenkommen. Sprich Shootouts, Explosion, Verfolgungsjagden, gerne auch Verfolgungsjagden, wozu sich noch geballert wird. Fights, Pyrotechnik, solches Zeug bin ich überall zu haben.
Okay, also okay, ich sehe schon, die Brücke wird geschlagen zum Film, und zwar massiv. Ich will jetzt noch nicht wissen, ob das dein Lieblingsfilm ist, aber da, meine Damen und Herren, wir steigen jetzt ein. Wir sprechen über Fair Game, Martin. Du hast den ausgesucht für uns. Mhm. Und ich habe den als Jugendlicher zum Teil gesehen.
Zum Teil?
Ja, ich konnte mich nur noch an diese Verfolgungsjagd erinnern. Und an die Szenen im Zug bis zum Ende.
Ah.
Ja, die Szenen im Zug sind auch schwer zu vergessen. Ich habe den vollen Film erst jetzt vor einigen Tagen zum ersten Mal gesehen. Mhm. Und ja, hab eine Meinung, die sage ich noch nicht, denn ich kann sie auch noch nicht richtig einordnen, muss ich sagen. Was war es denn bei dir? Wie hast du diesen Film zum ersten Mal gesehen? War das Videoteil, VHS oder...
Nein, ich glaube, den habe ich tatsächlich zum ersten Mal auf DVD geguckt und nicht im Kino, obwohl das ja tatsächlich ein großer Film ist, eine teure Produktion.
Kam der überhaupt in Deutschland?
Ja, ja. Ich glaube, ich war einfach kein Fan der HauptdarstellerInnen, also sowohl des Typen als auch der Typin, und ich wollte halt mehr lieber gestandene Actionhelden sehen. Ja, und ich könnte mir vorstellen, dass es auch, wenn man da jetzt schon mal kurz spekulieren kann, vielleicht einer der Gründe ist, warum der Film weder ein großer Erfolg war, was sicherlich noch sehr verharmlosend ausgedrückt ist, als auch sich jetzt nicht gerade großer Popularität erfreut, selbst bei Actionfans.
Ja, da bin ich aber nicht ganz sicher, ehrlich gesagt, denn ich habe immer wieder sprechen Leute in unserer Zunft relativ positiv über Fair Game. Das sind vielleicht nur die Podcaster da draußen mit den Paaren, die ich Kontakt habe, aber der wird doch immer mal wieder genannt, wenn es darum geht, oh, der ist aber gar nicht schlecht, der ist rasant und da ist viel Action drin und Explosionen, und das ist schon ein Werk, das zumindest bei uns merkwürdigen Kreaturen, die sich mit dem Action-Genre ein bisschen mehr auseinandersetzen, der wird doch immer mal wieder ein bisschen erwähnt und gelobt, und vielleicht spür nur ich das so, aber ja.
Habe ich tatsächlich so noch nicht mitbekommen. Gerade deswegen fühlte ich mich auch beflügelt, dem mal zu thematisieren.
Und das hat mich aber auch gechallenged, muss ich sagen, denn ich wollte ja, zum einen, ich musste den Film schauen, ja?
Ja.
Also ich musste mir den organisieren. Mhm. Jetzt habe ich hier die Disc, das ist...
Die habe ich auch, diese schöne alte Wanne mit dieser seltsamen Verpackung.
Ich liebe die Snapper Cases, allein schon mit dem Snapper Case hat das Teil schon gewonnen, aber ich habe hier die UK-Fassung, denn die konnte ich für 5 Franken bei World of Books bestellen.
Bei World of Books?
Ja, man muss schauen, wo man so ein Zeug kriegt, denn auf eBay hätte ich da schnell mal einen 50er hingelegt für die Code 2 auf Deutsch.
Tatsächlich?
Ja, die kriegst das Teil gerade nirgends. Ist gerade echt krass. Dann
verramsche ich den am besten mal bald.
Mach das. Du kannst den gerade auch, da ist auch auf keinem Streamer gerade zu finden. Das ist gerade schon eine kleine Perle, die, da kommt vielleicht mal ein Mediabook, wenn wir Glück haben, aber naja.
Ja, tatsächlich hat jetzt Warner diverse Katalogtitel an Playon, ehemals Koch, lizenziert. Was sie ja lange Zeit nicht gemacht haben. Warner saß auf seinen ungenutzten Lizenzen und die versauerten.
Da kommt bald Falling Down von denen.
Ja, alle Welt spricht von Falling Down. Aber vermutlich nur, weil Fair Game offenbar nicht angekündigt ist. Aber tatsächlich ist halt, ich würde es mir, so viel kann ich schon mal sagen, ich würde mir, glaube ich, ein Medienbook davon kaufen. Möglichst eins, wo auch ein bisschen Behind the Scenes oder so Hintergrundmaterial mit drauf ist.
Sofort. Bin ich mit dabei.
Aber wie gesagt, man kennt, ich habe jetzt zumindest noch keine, ich kenne aber auch im echten Leben nicht so viele richtige Action-Fans. Da kenne ich tatsächlich und unglücklicherweise mehr Cineasten, die sich den schön und feingeistigen Aspekten des Kinos widmen, denen ich nicht in gleichem Maße zugetan bin.
Ich werde ja auch permanent von meinen Real-Life-Friends ausgelacht für meine Liebe zu diesem Genre, zu diesen alten 90er-Jahre-Filmen. Das ist einfach so, ich werde belächelt und nicht ernst genommen, das ist hart.
Ja, das habe ich tatsächlich, auch schon bei Gesprächen im Freundeskreis, wo sich so auch neu dazugekommene Cineasten unterhalten und dass sie ihre Godard-Sammlung vervollständigt haben. Und da habe ich mich dann gerne zugesellt und habe von meiner vollständigen Steven Seagal-Sammlung erzählt.
Du bist ein guter Mann.
Ich finde, da kann man ja dazu stehen.
Ich, ganz ehrlich, ich brauche es auch manchmal, was Altes zu sehen, einen richtigen Klassiker, einen Hitchcock mag ich sehr. Aber wenn ich mich wohlfühlen will und mich gut unterhalten will, dann greife ich zum Actionfilm. Es ist einfach so und das wird auch nicht weggehen.
Es ist ja auch so, du hast ja auch das Buch gelesen, Seagalogy, ne?
Natürlich.
Seagalogy von Verne. Und der Typ ist ja ganz offensichtlich ein sehr intelligenter Mensch und trotzdem beschäftigt er sich so intensiv mit diesen Idiotenfilmen. Und was dem recht ist, kann mir doch nur billig sein.
Ja, natürlich. Warum ist immer nur Seagal?
Das ist, weil der vielleicht der exzentrischste von diesen Typen ist, der schillerndste. Ja. Ich meine, ein Van Damme ist auch schon so ein leicht übergeschnappter Paradiesvogel, aber im Vergleich zu Seagal ist der halt noch vergleichsweise normal. Ja,
ja, aber Lundgren wird nicht so abgefeiert zum Beispiel.
Weil das einfach ein stabiler Mann aus dem Volke ist.
Das ist einer von uns.
Grundsolider, ja, natürlich verspüre ich eine ganz tiefe Connection zu dem.
Hey, aber jetzt Fair Game, das ist ja produziert und Joel Silver steckt dahinter.
Genau.
Also Joel Silver, Lethal Weapon. Was hat er sonst noch verbrochen? Die Matrix. Mhm. Das steckt hinter allem, was damals Spaß gemacht hat.
Ja.
Last Boy Scout.
Hinter vielem. Ja, auch das. Hat auch, sagen wir mal, ein paar Dinger, die eher Schüsse in den Ofen waren, mitproduziert. Aber doch großteils galt er als Erfolgsgarant. Und der Fair Game ist jetzt die Ausnahme, die die Regel bestätigt.
Aber da frage ich mich, wie kam er dazu, diesen Film so zu machen? Der hat ja ein Budget, schon budgettechnisch 60 Millionen, habe ich, glaube ich, mal irgendwo gelesen.
Ja, war von 50, nee, 50 gelesen.
50 Millionen waren es. 50 Millionen Budget, gut, Mitte 90er konnte man das machen damals. Aber
das war richtig viel Geld. Also das war mindestens das, was heute 120, 130 wären oder so.
Und lange war ja Sylvester Stallone mit dieser Produktion auch verbunden, oder?
Das finde ich irgendwie besonders absurd. Weil, ja, habe ich auch gelesen, denn Fair Game ist ja eine Verfilmung des Romans Fair Game von Paula Gosling aus den 70er Jahren. Ein Roman, der schon einmal verfilmt wurde, nämlich, was war es, 85, 86?
Cobra.
Mit Sylvester Stallone in der Titelrolle, in der William Baldwin-Rolle, nicht gleicher Name, aber so sein Charakter prinzipiell, ne? Warum das Ganze nochmal mit Stallone verfilmt, das wäre seltsam gewesen. Wenn man jetzt noch in Betracht zieht, dass ja eigentlich Beverly Hills Cop dieser Film werden sollte, ja, ergibt das ein sehr schönes, buntes Kuddelmuddel, das schwer auseinanderzufuddeln ist. Aber auf alle Fälle hat es nicht nochmal zu einem zweiten Einsatz für Sylvester Stallone für diese gleiche Geschichte gereicht. Stattdessen ist es der Stallone des kleinen Mannes geworden, William Baldwin.
Nicht mal Alec, es ist William.
Nicht mal Alec ist es geworden. Ja, der tatsächlich, glaube ich, Anfang der 90er so eine kurze Hochphase hatte, wo er in diversen hochkarätigen Filmen mitspielte. Ich könnte mir vorstellen, dass der totale Misserfolg von Fair Game, der also, glaube ich, bei 50 Millionen, 12 Millionen, wenn ich mich gänzlich irre, eingespielt hat, dürfte das vermutlich der Grund gewesen sein, warum er darauf oder warum er späterhin nicht mehr so häufig in so prominente Rolle bei so großen Produktionen zu sehen gewesen ist.
Weil also noch bei einigen B-Filmen zu sehen danach, also ich habe ein paar Mal sein Gesicht wahrgenommen.
Ich glaube, bei irgendeinem Film hat er mitgespielt, der bei einer Steven Seagal DVD mit drauf war. Irgendwas mit Art, irgendwas mit Kunstdieben. Muss so an der Anfang da. Als die ganzen Seagal-Billigdinger von Sony Home Video rauskamen, kam der dann mit mir vors Auge. Und Virus ist, glaube ich, seine letzte größere Produktion. Dieser 99er Creature-Horrorfilm mit Jamie Lee Curtis und Donald Sutherland.
Aber da frage ich mich irgendwie, ist Stallone sehr kurzfristig vom Projekt ausgestiegen und hat dann einfach spontan mal den Baldwin daran gelassen? Denn ich kann mir das kaum erklären, dass man einen Film macht, auf Baldwin setzt und auf Crawford. Die beiden wirken auf der Leinwand wie zwei verlorene kleine Kinder, die nicht wissen, was sie machen müssen. Baldwin wirkt wie ein Schluck warmes Wasser. Der hat für mich nicht die Präsenz eines Hauptdarstellers. Er macht seine Action-Szenen sehr gut. Das lasse ich ihm auf jeden Fall. Ich finde, er macht das gut.
Er wirft sich zumindest mit Schmackes zur Seite, um in Zeitlupe seine Pistole abzuballern. Was er jetzt sonst bei den eher spektakulären Szenen, wage ich doch mal einfach anzunehmen, dass es nicht selbst gewesen ist, der da die aufregenden Sachen tatsächlich bewerkstelligt.
Ich glaube, er ist nicht vom Auto in Zug gesprungen.
Nein, ausgerechnet diese Szene habe ich mir voll abgenommen. Aber ich möchte tatsächlich gleich schon mal, und es ist auch mal ein bisschen gut, wenn man ein bisschen einen Punkt des Widerspruchs oder des Nicht-Konsenses haben, also wenn wir jetzt uns gegenseitig hier nur Bauchpinseln würden für unsere tolle Meinung. Ich finde, dass Cindy Crawford, die damals schon sehr viel schlechte Kritik bekommen hat, also der Film ist nicht nur finanziell übrigens untergegangen, sondern ist auch bei der Kritik und bei überhaupt allen, die ihn sehen durften / mussten, nicht gut angekommen, und Cindy Crawford hat da auf alle Fälle einen Großteil des Fettes mit abbekommen, und ich finde zu Unrecht. Ich bin überzeugt, dass da eine Portion Sexismus mit dabei war, die einfach die Überzeugung, ey, das ist ein Model, die soll gefälligst weiter modeln und hat nichts in Film zu suchen. Wenn man sie mal vergleichen mit Brigitte Nielsen in Cobra, schlägt sich Cindy, die ja dort die gleiche Rolle ungefähr spielt, nämlich die zu beschützende Zeugin, schlägt sich Cindy Crawford aber wirklich bedeutend besser.
Ja, was die Nielsen hatte, und die hat für mich einfach eine Präsenz auf der Leinwand. Die kommt sehr unique rüber. Die Nielsen ist eine Leinwandpräsenz. Bei der Crawford, du hast gerade den Sexismuspunkt erwähnt, ich bringe den auch hervor. Denn ich glaube, einfach nur purer Sexismus hat die Dame erst ans Set geholt. Man wollte mit dem Topmodel in der Hauptrolle einfach noch die Männeraugen beglücken.
Es waren ja vorher wo auch andere Darstellerinnen angefragt, Julianne Moore und so, die wollten nicht. Ich finde eigentlich, dass es gar keine undankbare Rolle ist. Und wie gesagt, eine hochkarätige Produktion, wundert man sich eigentlich, warum dann nicht mehr zugesagt haben. Also da könnte man als Frau, glaube ich, als Schauspielerin in einem Actionfilm, könnte man in 95 bestimmt deutlich mehr daneben greifen als mit Fair Game.
Auf jeden Fall, das denke ich auch, das denke ich auch. Und ich hätte lieber ein Fair Game gemacht, als ihn nicht gemacht. Auf jeden Fall. Aber was ich bezweifeln darf, was ich ankreide im Film, du hast einen Regisseur an Bord gehabt, der minimalste, also Entschuldigung, korrigiere mich bitte, wenn ich da falsch liege. Der hat nicht so viel Erfahrung gehabt. Der hat nicht viel Erfahrung in seinem Bereich gehabt. Das ist nämlich der Andrew Sipes. Mhm. Der hat
seine einzige Regiearbeit.
Einzige ever. Er hat vier Drehbucharbeiten abgeliefert für TV-Folgen.
Ja.
Und das ist okay. Simon & Simon, der Equalizer, Spencer und das Gesetz der Straße. Das hat er gemacht. Aber noch nie Regie geführt zuvor. Und da frage ich mich, what the F? Wie kam Joel Silver denn dazu, dem dies anzuvertrauen? Wie ging das? Weißt du mehr darüber?
Leider auch nicht. Ich habe tatsächlich eine Zeit lang immer gedacht, weil ich halt noch bevor die Welt IMDb und vergleichbare Seiten geschenkt bekommen hat, war ja schwierig, da Informationen einzuholen. Und ich wusste nur, Andrew Sipes hat nichts anderes gemacht. Und ich dachte, das ist vielleicht so eine Situation wie mit Walter Hill in Supernova, der ja unter dem Namen Thomas Lee seit den Filmen veröffentlicht hat. Und deswegen fand natürlich damals niemand Informationen über diesen ominösen Thomas Lee. Ja, dass also vielleicht auch Andrew Sipes ein Pseudonym ist für irgendjemand Bekannteren. Weil es ist ja auch tatsächlich absurd, einen 50 Millionen Dollar Big Budget Actionfilm jemanden anzuvertrauen, der überhaupt keine Erfahrung und Qualifikation in diesem Bereich hat. Man kann natürlich jetzt, wo man den Film gesehen hat, sagen, okay, also da hätte man es ja weiß Gott schlechter treffen können.
Ja, das gebe ich dem Film auch.
Aber wäre natürlich, da ist natürlich die Frage, wie viel hat er hier wirklich inszeniert? Gab es nicht noch irgendwie Second-Unit-Regisseure, die
Stunt-Koordinatoren vielleicht?
Genau, die das möglicherweise zu verantworten haben. Aber, ja, es ist ein Kuriosum und auch gerade das macht diesen Film natürlich interessant.
Genau, und du hast dann, wie du hast schon erwähnt, die Urgeschichte, der Roman Fair Game oder auch A Running Duck, ist die Ursprungsgeschichte und Charlie Fletcher hat daraus dann ein Drehbuch gebastelt. Charlie Fletcher hat noch Mean Machine geschrieben im 2001 mit Vinnie Jones war der doch, oder?
Auch ein Film, der überhaupt nicht mit diesem hier korrespondiert und ansonsten ist der, glaube ich, eher so literarisch an einem Theater oder so tätig. Also auch der ist jetzt nicht gerade ein gestandener Actionfilmautor. Es ist irgendwie eine seltsame Verknüpfung von lauter Leuten, die man jetzt nicht unbedingt mit so einem Film assoziieren würde. Also ein Hauptdarsteller, ein männlicher Hauptdarsteller, der zwar schon mal actionnahe Rollen gespielt hat, aber ich glaube bei Backdraft oder sowas hat er jetzt sich nicht gerade groß rumgeschmissen. Cindy Crawford hat gar nichts vorher gemacht in Sachen Filmschauspiel. Der Regisseur, wir sprachen gerade darüber, und jetzt dieser Drehbuchautor. Immerhin bei der Montage haben wir erfahrene Namen, gerade Christian Wagner. Den haben wir ja häufiger mal gesehen bei hochkarätigen Actionfilmen, deinem vielgeliebten Bad Boys.
Meinem vielgeliebten Bad Boys?
Ich wusste doch, wie viel er bedeutet.
Danke. Grüße an Michael an dieser Stelle.
Der hat aber beispielsweise auch diesen Film von Jesse V. Johnson veredelt, The Fifth Commandment. Da hat er auch den Schnitt gemacht und da wirkt dadurch auch deutlich rasanter und professioneller als die anderen Jesse V. Johnson Filme dieser Periode. Guter Mann.
Guter Schnittmeister kann einiges rausholen. Und ich denke auch, und um es gleich mal zu sagen, dieser Misserfolg an den Kinokassen, das kann ich jetzt schon sagen, hat der Film so nicht verdient. Das sage ich schon so, wie es ist. Denn für mich ist dieser Film auch ein Kuriosum. Ich stehe zu meiner Meinung, dass die Hauptdarsteller für mich, jede andere Besetzung wäre mir fast lieber gewesen. Ich finde die beiden langweilig, ich finde die keine Chemie.
Das haben sie tatsächlich nicht sonderlich. Aber ich glaube, das schiebe ich eher dem William Baldwin zu, der halt tatsächlich einfach, der wirkt wie ein schaler Alec Baldwin-Abklatsch. Und er ist ja der zweiterfolgreichste der Baldwin-Dynastie. Alec Baldwin natürlich der erfolgreichste, aber er ist immerhin noch besser und erfolgreicher als Stephen Baldwin, der, glaube ich, dann danach kam. Und dann gab es noch Daniel Baldwin, dem man zum Beispiel in John Carpenter's Vampires eine recht prominente Rolle hatte. Es mag noch mehr Baldwins geben, aber das sind erstmal die mir präsent sind. Und der William Baldwin ist also die Nummer 2, aber ich glaube schon mit gehörigem Abstand zu Alec Baldwin, den ich tatsächlich sehr gerne mag.
Ich dachte, es gibt noch einen Adam Baldwin irgendwo, aber ich frage mich.
Ja, aber nicht. Ich glaube, der ist nicht aus dieser Familie. Der Adam Baldwin ist aus Firefly.
Ah, okay, aber ich kenne den Namen. Der ist mir irgendwie bekannt noch. Anyway, der Film startet ja mit diesem komischen Anschlag auf die Cindy Crawford, die da angeschossen wird. Und dann geht sie aufs Polizeirevier. Und ich finde all diese Szenen da. Ich will nicht den kompletten Film mit dir durchsprechen, keine Angst. Das hast du nicht verdient. Aber das tue ich dir nicht an. Denn die Story, ich finde die Story wirklich doof. Aber ich finde auch da das Schauspiel. Und ich habe ihn ja im Original geschaut. Ich fand die Crawford, auch wie sie spricht, ihre Original-Sprechstimme, ja, sie selbst, ja, einfach so langweilig. Da hörst du nicht so gerne zu. Und Baldwin, ja,
sie ist Anwältin. Die muss natürlich unverbindlich, höflich und distanziert gleichermaßen sein, ja, nicht Anstoß erregen oder so. Das passt also zu ihrem Charakter. Glücklicher Zufall möglicherweise, aber das hat mich schon recht positiv berührt, ist vielleicht zu viel zu sagen. Es gibt einfach manchmal so Situationen, wo man vielleicht aufs Schlimmste gefasst ist. Ich hatte jetzt diesen Film auch schon 10 Jahre, wenn nicht 15 Jahre nicht mehr gesehen, hatte also nur noch vage Erinnerungen dran. Und natürlich jetzt Cindy Crawford, da glaubt man erstmal nicht, dass es vielleicht jetzt so einer zu den besseren Aspekten so eines Filmes gehört. Und war jetzt halt eben doch positiv überrascht. Auch vielleicht einfach, weil irgendwelche negativen Eindrücke ausblieben. Und manchmal ist die Abwesenheit von negativen Sachen schon ausreichend genug. Sie agiert professionell und ich würde behaupten, von den beiden Hauptdarstellern ist sie die bessere. Ich hätte tatsächlich im Zweifelsfalle auch lieber gesehen, dass sie die Polizistenrolle hat und William Baldwin die Damsel in Distress ist.
Das wäre aber spannend gewesen, hätten sie das so gemacht, aber das waren die 90er Jahre, da hat man sich doch nicht alles so getraut.
Aber 95 wäre das noch mutig gewesen. Heute kannst du dich ja schon gar nicht mehr retten vor all diesen super kompetenten Flintenweibern in den Uniformen Femme Fatale für, wie jetzt erst unlängst The Mother bei Netflix gesehen und Ghosted mit Ana de Armas heißt die, glaube ich, ja. Und ja, das ist halt einfach nichts, da ist nichts Mutiges mehr, das ist Pandering.
Super kompetente Flintenweiber, let that sink in, das ist wunderbar. Es stimmt. Heute ist ein Kuriosum, wenn es so eine Combo wäre, dass der Mann die Frau beschützt. Und da würden Leute sagen, geht ja gar nicht. Das ist die Frau, minderwertig, gar nicht.
Man muss dazu sagen, dass jetzt der William Baldwin-Charakter, ich habe gerade seinen Namen vergessen, irgendwas Schottisches war es doch.
Max Kirkpatrick.
Ach ja, Kirkpatrick ist alles zusammen der Nachname, Kirkpatrick, genau. Dass der sich, glaube ich, auch mehr Fehler erlaubt, als es heute so einer weiblichen Action-Heroine erlaubt würde. Und für die Zeit, glaube ich, war das alles ganz okay. Trotzdem konnte ich mich, das ist halt so ein blöder Impuls, der sich heutzutage mal einstellt, dass man sich fragt, würde das heute noch so gedreht werden? Ja, weil das natürlich ein Film schon ist, der vor Klischees nur so wimmelt. Und zwischen Klischee und Stereotyp ist ja häufig nur ein kleiner Schritt. Also sprich, wir haben, glaube ich, zwei Latinas, die beide so ausrastende, borderline hysterische Schreckschrauben sind. Das würde man heute vielleicht auch anders darstellen. Und natürlich gerade Salma Hayek für so eine Rolle zu verbraten, ist schon fast ein bisschen frevelhaft.
Ich darf jetzt einfach wirklich nichts sagen, denn meine Ex-Freundin, naja, ich sag nichts dazu. Aber ich fand das nicht klischeebeladen. Ich fand das realistisch. Entschuldigung. ich fand das realistisch. Das können wir gerne off-topic noch besprechen. Ich fand das voll okay. Aber was du sagst, klar, die klischeebeladenen Bösewichte mit dem Akzent, die Sowjets, ja.
Die Hacker, die klischeebehafteten Hacker.
Die Nerds, die, wenn sie eine schöne Frau sehen, ins Stottern geraten und nicht mehr wissen, was sie mit ihrem Joystick machen sollen.
Wissen wir das nicht alle immer nicht? Doppelte Verneinung. Aber
genau.
Passt schon, glaube ich.
Weiß genau, was du meinst, aber absolut klischeebeladen, das kann man dem Film auch geben. Aber, und jetzt komme ich wieder in den Genuss des Films, die können ja auch Spaß machen. Mhm. Die Szenen können ja trotzdem Spaß machen. Auch wenn es absoluter Klischee-Müll ist vielleicht, aber ich hatte Spaß bei diesen Klischees trotzdem.
Aber weißt du auch, warum das Spaß macht und warum das gut runtergeht? Weil der Film 90 Minuten lang ist. Heute diese beiden angesprochenen Filme jetzt, The Mother und auch der Ghosted, sind beide, glaube ich, mindestens oder so um die 2 Stunden lang. Und heute muss eben jeder scheiß B-Action-Film auch mit einem A-Budget eben 2 Stunden mal die 2-Stunden-Marke erreichen. Und es ist so eine wunderbare Erfahrung, nochmal jetzt diesen so schlanken und ökonomisch erzählten Film sich anzugucken, wo wirklich jede einzelne Szene der Filmhandlung dient und das Ganze voranbringt, und du hast nicht endlos lang selbstverliebtes Gelaber, bloß weil der Drehbuchautor dachte, er müsse der nächste Tarantino sein, und der Regisseur hat das Ganze durchgehen lassen und der Produzent gleich mit. Also man hat auch gar nicht so viel Zeit, sich jetzt Gedanken um die Stereotype oder sowas zu machen, sondern immer noch quasi drüber nachdenken kommt schon der nächste Stereotyp.
Oh, das ist wirklich schön, du musst hier wirklich nicht nachdenken. Dieser Film regt nicht zum Nachdenken an. Du schaust ihn an und nach 87 Minuten ist er vorbei. Das geht ruckzuck, zack, zack. Ich habe gerade gestern so einen schönen Vergleich, was du gebracht hast. Ich habe mir auch einen ganz okayen Film angeschaut auf Netflix, Hunter Killer mit Jared Butler.
Ja.
U-Boot mit Marines und allem. Auch ja, auf so einen 2-Stunden-Teil, wo ich gedacht habe, hey, der war ja ganz okay. Aber hättest du dem Film 20 Minuten weggenommen, hättest du die Pace anziehen können und der Film wäre besser gewesen.
Ich glaube, 2 Stunden ist neuerdings das neue Standardmaß. Ich war tatsächlich jetzt am Anfang der Woche zur Pressevorführung in Little Mermaid, also der Ariel-Realverfilmung. Und ich glaube, damals der Zeichentrickfilm ging auch irgendwas bei 80 Minuten lang oder so. Der neue Film ist 2 Stunden und 10 Minuten lang, also über eine Dreiviertelstunde länger. Und der bietet aber nicht substanziell mehr. Also sprich, du hast mehr Füllmaterial, mehr Langwierigkeit und letztendlich auch mehr Langeweile. Und es wäre schön, ich würde es zumindest befürworten, wenn man zurückfände zu 90 Minuten als das Standardmaß, wenn einem nichts anderes einfällt, womit man den Film jetzt noch länger machen könnte. Und vielleicht sollte man diesen Gedanken gar nicht erst hegen, sondern dann bleibt es eben bei 90 Minuten. Damals vor, ich glaube, es ist auch schon 20 Jahre her, furchtbar, Walking Tall mit The Rock, da ging 80 Minuten.
Ja, John Rambo, der war 78 Minuten, kam der Abspann.
Tatsächlich, ja.
Ja. Ich glaube, es war 78 Minuten, der ist sauschnell, der ist gerade vorbei. Aber er bleibt hier für immer. Und du kannst ihn weniger mehr machen. Hier hat man es richtig gemacht. Man hat in 87 Minuten alles erzählt. Es geht permanent voran. Du hast relativ wenig Füller-Szenen. Ja, du hast schon eine oder zwei, die mich ein bisschen genervt haben. Da komme ich noch drauf zu sprechen. Und was mir aber gefallen hat, und jetzt lassen wir mal diese Katze aus dem Sack, die Action finde ich fantastisch. Was da in die Luft geht, ist fantastisch. Explosion. Dieser Film brennt ja förmlich.
Also der tatsächlich sind es diese sehr, sehr geile Pyrotechnik, die auch häufig mit hübschen Kameraeinstellungen und leichten Zeitlupeneffekten noch veredelt wurden und von der Wirkung verstärkt wurden. Das war für mich auch eine richtige Offenbarung. Und ich dachte mir damals, warum zum Henker stoße ich jetzt so eher zufällig über diesen Film? Man sollte vielleicht noch erwähnen, dass der in gar nicht geiles Cover hat, was jetzt nicht, also das sind halt im Prinzip der Baldwin und die Cindy Crawford in Schäferstündchen Pose nebeneinander und nix explodiert, nix sieht actionmäßig aus. Sprich, das könnte man also auch für eine Rom-Com halten.
Ich hab Disc ausgepackt vor ein paar Wochen, hab die so auf unseren Esstisch gelegt noch. Meine Freundin läuft vorbei, schaut den so an, macht nur so, aha. Und ich einfach nur, keine Angst, ist kein Sexfilm. Weil er halt wie so ausschaut. Das ist ein Sexfilmcover.
Also anders als du kenne ich jetzt keine Sexfilme und schon gar keine Sexfilmcover. Aber ich glaube es dir mal einfach.
Absolut keine Ahnung, worum es hier eigentlich geht. Aber der Film wurde halt vermarktet mit der Sexy Crawford. Und ich denke, damit hat man Frauen in den 90ern keinen Gefallen gemacht. Diese Reduzierung aufs Äußerliche. Ich nehme mir kurz noch Salma Hayek. Gleiches Jahr, Desperado. Mhm. Also kommt mir jetzt gerade in den Sinn, aber das war ja auch... Sie wurde zumindest im Film hervorragend in Szene gesetzt, aber der Film lebt ja auch von der sexuellen Chemie, die kaum auszuhalten ist zwischen ihr und Banderas und von den Männern, die halt sie angeilen wollen. Das darf man ja mal so sagen, oder? Mhm. Also ich glaube schon, man hat da versucht, vielleicht gerade in diesem Jahr, mit Frauenkörpern in Actionfilmen da die Männer richtig zu bezirzen.
Das ist natürlich, zumindest wenn ich mich als den typischen Mann bezeichne, und warum sollte ich nicht, dann kann ich natürlich nur sagen, dass das vergeblich ist. Wenn ich einen Actionfilm sehe, will ich Action sehen. Ja, dann stören mich sexy Momente eher. Aber zum Beispiel im Vergleich zur typischen PM-Entertainment-Action-Szene, ja, wo das Licht gedämpft wird, die Puffmusik auf den Plattenspieler gelegt wird und die Decke über den Arsch gebettet wird, damit ja nicht zu viel zu sehen wird. Und dann werden die sinnlichen Silikontitten geknetet, aber auch nicht zu stark, weil dann klappt es mit dem R-Rating auch nicht. Im Vergleich damit ist das hier natürlich dezent und geschmackvoll angerichtet. Gerade das Licht fand ich bei der Sexszene tatsächlich ganz cool.
Ist ja wunderbar unpassend Sexszene im Zug, oder?
Also ich kann da nur aus eigener Erfahrung sprechen, wenn ich auf der Flucht vor dem Mob bin, dann werd's randy, sag ich dir.
Dann hast du komischen Lichteinfall und dein Körper beginnt zu glänzen. Und
das organisiere ich immer und ein bisschen und ein Pfund Margarine habe ich sowieso immer im Rucksack. Dann wird erstmal eingeschmiert.
Sorry, die Sexszene ist einfach so, die muss einfach noch sein, oder? Und ich hätte es wirklich besser gefunden, sie hätten es nicht gemacht und sie hätten die ganzen Andeutungen, dass da zwischen denen was laufen könnte, die hätten das einfach so stehen lassen. Das, okay, die könnten vielleicht, aber die machen nicht. Weißt du, dass du so ein Fragezeichen dahinter hast? Auch, dass sie sich noch ausziehen muss unterwegs, wo sie die frischen Kleider her hatte, weiß ich nicht. Damit du noch so einen schönen Sideboob siehst. Das war auch,
ja, aber
danke dafür.
Aber gerade die war ja vorher normal begleitet, aber wir brauchten sie zum Ende beim großen Finale auf dem explodierenden Buch, auf dem explodierenden Boot, nicht Bub, da... Da muss sie ja in schönster Baywatch-Manier in Zeitlupe auf die Kamera zulaufen und ihre Brüste, die wogen in sehr schöner Art und Weise durch ihr Shirt, die Nippel zeichnen sich deutlich ab und zu dieser Situation müssen wir ja erstmal kommen. Da ist Filmlogik wichtig und wir kommen eben durch die Sexszene dorthin. Das ist absolut plausibel und es stärkt mein Argument, hier natürlich ein bisschen mit Augenzwinkern, dass es ja keine verschwendeten Szenen in diesem Film gibt, dass die alle eine Bedeutung haben für die Handlung. Und die Handlung selber, wie gesagt, voller Klischees, voller Standardsituationen, aber doch spannend genug erzählt, dass ich den beiden schon den Daumen gedrückt habe,
Ja, auf jeden Fall.
Das ist das Killer-Kommando natürlich. Die Spannung kommt natürlich großteils auf, weil das Killer-Kommando einfach aberwitzig überkompetent ist. Ja, diesen
Die sind
Teil.
so gut. Die Typen sind so unfassbar gut. Also die Cindy Crawford wird zuerst mal, die wird jetzt wieder in Schutz, nee, Quatschschutz, die wird in Zeugenschutz genommen. Man bringt sie in so ein altes Drogenhotel mit drei Polizisten, unter anderem William Baldwin und noch zwei anderen inkompetenten Typen.
Unter anderem so einem richtigen schwitzenden, fetten Cop, der wirklich aussah, als wenn er schon beim Gang zum Speisewagen in übelstes Schwitzen ausbrechen würde.
Es war jetzt kein Steven Seagalwitz, by the way.
Mal zur
Und
Abwechslung nicht.
in diesem Hotel, da wird ja zuerst mal Pizza bestellt. Und das fand ich aber auch ganz witzig, dass die Typen sagen, ey, ich habe nur $10 oder irgendwas. Und sie sagen, hey, Jungs, ich zahle, ich übernehme es. Ich habe ein Konto bei der einen Pizzakette. Und dann wusstest du als Zuschauer schon, ja, über die Kreditkarte werden sie es rausfinden. Es war ganz klar.
Es war aber auch diese wunderbare Zeit, 95 ist auch das Jahr, als das Netz oder The Net rauskam mit Sandra Bullock, wo die Leute wussten, was Computer sind, aber hatten keine Ahnung, was man damit alles noch so anfangen kann. Sprich, die Filmemacher und Drehbuchautoren, die konnten einem die aberwitzigste Scheiße aufbinden und das Publikum hat es geschluckt. Also es war eine Zeit, bevor das Internet alles miteinander verbunden hat, bevor die GPS-Satelliten im Weltall alles erfasst und dokumentierten. Aber nichtsdestotrotz, was die alles hier rausfinden, gerade unser überkompetenter Hacker, den die Russen, es sind nämlich also böse Russen, Ex-KGB-Schlawiner, die hier Hatz auf die Cindy Crawford machen, weil die ihnen ihre Pläne zu Schanden machen droht. Und da hat also der Hacker, der hat schon ein Keyboard, ein Computerkeyboard. Sowas kann nur ein Hacker haben. Offenbar irgendwie ergonomisch geformt. Die beiden Hälften des Keyboards, die sind so leicht pyramidenförmig, stehen die zueinander. Sehr, sehr seltsam. Habe ich noch nie gesehen im echten Leben. Gibt's vielleicht im Hacker-Zubehörladen, keine Ahnung. Hacker ist ja auch aus diesem Jahr, glaube ich, oder? Hacker ist hier mit Angelina Jolie. Und dann hacken die natürlich immer an die Tastatur, als gäbe es keinen Morgen, was immer die da tun, und du hast immer ganz seltsame Benutzeroberflächen. Das sieht also heute immer alles recht kurios aus. Also alleine, wie die schon den Namen von Cindy Crawfords Charakter rausfinden. Und dann wird kräftig gezoomt auf irgendwelche Zeichentrick-Landkarten und dann kommt man bis in ihr Quartier. Es ist eigentlich ein Wunder, dass man nicht bis in ihr Bad reinschauen kann und sie beim Duschen beobachtet wird.
Und das wäre jetzt mal eine gute Sexszene gewesen. Wenn der Spanner einfach Alarmstufe Rot 2-mäßig von oben runterzoomt, das wäre mir lieber gewesen als dieser Zugsex mit William Baldwin. Ich glaube, mein Problem ist auch, William Baldwin ist mein Problem.
Den findest du also dezidiert unsexy, wenn ich dich richtig verstehe.
Ist ein Abturner.
Der ist auch mit den Jahren nicht sexier geworden, muss man sagen. Aber hat ja tatsächlich zuvor, glaube ich, noch die Hauptrolle, also die männliche Hauptrolle in Sliver gespielt, diesen Basic Instinct-Nachzieher, auch wieder mit Sharon Stone. Also das ist der Mann für Sinnlichkeit.
Und für Saxophonmusik.
Nee, die gibt es ja hier glücklicherweise nicht. Apropos Musik, wollen wir vielleicht noch ganz kurz erwähnen, wer dafür zuständig ist?
Ja, das ist der, wie hieß er noch gleich?
Der Marc Mancina.
Manchina, genau.
Dessen Titelthema so ein bisschen klingt wie die Tropicana-Version vom Bad Boys-Thema. Du hast diese typischen Marc Mancina Beats, die wie sie eben bei Bad Boys und bei Speed hörst, aber halt noch mit so diesen Südsee, mit diesen säuselnden Südsee-Gitarren.
Ich bin ganz ehrlich, ich fand den Soundtrack nicht mega hörenswert jetzt. Also das hat mich nicht gestört, aber da blieb mir nichts im Ohr hängen, bin ich ganz ehrlich.
Ich mag diese Art von Musik, also mehr das Beatmäßige als jetzt das Tropische. Aber ist ein passender Soundtrack, der uns immerhin Saxophon, wenn ich mich ganz irre, erspart bei der Sexszene.
Aber wir haben Saxophon gehört, oder habe ich mir das eingebildet?
Du siehst vermutlich eine Sexszene und denkst dir das Saxophon dazu.
Das kann auch sein. Das
Das Saxophon.
Keine Ahnung. Aber die Kreditkarte, das ist ja so das Ding, wo die Bösewichte immer rausfinden, wo sind die beiden gerade und wieder einen weiteren Anschlag auf die beiden machen können. Und ich fand es ja großartig, dass der Einsatz der Kreditkarte von den Bösewichtern sogar auch kommentiert wird irgendwann. Die sagen ja auch, Idiots, they are using the credit card again. Stupid Americans.
Mensch, an dir ist ja ein richer Russe verloren gegangen.
Ja, natürlich.
Sergej wird da eifersüchtig werden.
Ich fand's großartig, dass das sogar die Bösewichter gesagt haben. Das ist aber doof.
Das war ja eine Zeit, bevor das in jedem Film als Trope Verwendung fand. Ja. Oh, Kreditkarte. Heute traust du dir ja gar nicht mehr, wenn du irgendwo auf der Flucht bist. Ich spekuliere nur mal. Traust du dir ja gar nicht mehr, mit Kreditkarte zu bezahlen oder überhaupt mit irgendeiner Art von Karte, weil du weißt, dass das wird nachverfolgt. Damals waren die Leute noch arglos. Und so eben auch der Cop, der Wundercop. Das war eben keines der Aspekte, wo er besonders gut war. Er war gut im stylisch zur Seite hechten.
Hey, aber wirklich, das kann er. Also wie er zu Beginn als Crawfords, wie heißt sie? Kate McQueen. Als die in die Luft gesprengt wird und im Teich landet und er angebraust kommt und mit John Woo Gedächtnissprung in den Teich jumpt und mit der Knarre gleich noch ballert, das konnte er.
Es ist schon auch die Phase, glaube ich, des Hollywood-Kinos, wo mehr und mehr Regisseure, offenbar auch Newbie Andrew Sipes, schon mal John Woo-Filme gesehen haben und das so nachempfunden haben. Also wir haben hier tatsächlich recht stylische Ballereien mit auch einem überraschenden Blutzoll. Also wenn ich bedenke, was manchmal so gerade an preiswerterer Kost zensiert und geschnitten hierzulande rauskam und dieser Film mit wirklich derben, blutigen Einschüssen kam ungeschnitten ab 16, würde ich sagen, ist angemessen, ja, aber ich würde mir natürlich die gleiche Konsequenz auch bei den anderen Filmen, hätte ich mir die gewünscht.
Ja, ich finde die Gewalt im Film und auch dann der Spannungsaufbau zur jeweiligen Gewaltszene fand ich eigentlich immer gut, auch im Hotel zum Beispiel. Und die Bösewichter haben ja diesen Predator durch die Wandschau-Modus, was natürlich völlig doof ist, völlig drüber ist, aber irgendwie auch geil. Und dann verschwindet der Stephen Baldwin ja in der kalten Dusche. Man sieht ihn nicht mehr, wie der Arnold Schwarzenegger gegen den Predator, genau gleich. Was ich komisch fand, aber egal.
Das kalte Wasser bleibt offenbar auch ganz beständig an ihm haften und kühlt ihn schön.
Der ist richtig cool, der Typ. aber trotzdem, die Hotel-Action, toll. Ich kann nichts. Action-technisch kann ich gegen den Film absolut nichts sagen, im Gegenteil.
Ich glaube, da kommen wir, weil es ja durchaus einer der Hauptpunkte ist, warum man diesen Film sehen würde. Jetzt nur der Geschichte oder nur Cindy Crawfords betörendem Schauspiel wegen würde ich mir den Film auch nicht angucken. Aber die Action ist wirklich. Sie ist besonders geil natürlich, wenn man wie ich damals und du jetzt wenig erwartet von dem Film, dann kommt sie tatsächlich wie so eine Urgewalt, wenn man sich denkt, warum wird nicht ständig über diesen Film gesprochen, der wirklich toll gesetzte, toll montierte Action-Szenen bietet, die eben, genau, du hast ja vorhin schon die Überleitung so geschafft, die natürlich auch genau meinen Fetischen entspricht. Es fehlt zum ganz großen Glück eigentlich nur ein explodierender Hubschrauber. Aber der ganze Rest, was hier explodiert und sehr schön, Lieblingsszene, falls wir jetzt schon mal eine nennen können, ist in der Verfolgungsjagd, wenn einer der Bösewichten mit vermutlich einem Raketenwerfer oder sowas auf unseren Helden schießt und das Geschoss sich aber dann in dem Wagen vor ihm da reinkommt und dann explodiert das Ding. Der Wagen wird so richtig zerlettert und hochgeschmissen. Das Ganze in schöner Zeitlupe. Es sieht einfach fantastisch aus.
Lieblingsszene, ich lege gleich nach. Für mich ganz klar als Baldwin vom Cabrio direkt in Zug springt.
Und das Auto dann noch gegen den Mast knallt.
Genau, richtig. Und ich fand das so dermaßen drüber, dass ich einfach nur lachen musste und es auch gefeiert habe, dass man es gemacht hat. Diese Szene fand ich einfach so dermaßen drüber. Es hat einfach diese ganze Action, die du schon gehabt hast, einfach noch für mich das kleine Krönchen aufgesetzt. Jetzt springt er noch vom Cabrio in fahrenden Zug mit diesen Masten all 20 Meter dazwischen. Ich fand's so doof, es hat mir sau gut Spaß gemacht. Ich fand's einfach nur spaßig.
Es ist aber nicht so doof, dass es schon wieder gut ist, sondern es ist trotz des inhaltlich fragwürdigen Konzeptes halt wirklich richtig kompetent umgesetzt ist.
Ja, total, total. Also die Action ist von der Kompetenz, das sind andere Filme, auch hochwertige Filme, nicht so gut besetzt, muss ich sagen. Wenn wir ganz ehrlich sind, was die da gemacht haben für 50 Millionen. Respekt.
Ja, wie gesagt, also die 50 Millionen sind schon ein sehr üppiges Budget, aber es ist halt, und ich denke mal, dadurch, dass die beiden Hauptdarsteller jetzt nicht so viel gekostet haben dürften wie ein Mel Gibson oder ein Sylvester Stallone oder Artverwandte, Geldverprasser, da kann man da vielleicht noch ein bisschen mehr rausholen. Ich glaube, man hat ein bisschen Geld gespart dadurch, dass der Film eine gewisse B-Movie-Anmutung hat, dadurch, dass er weniger auf Totalen setzt, sondern doch sehr viele Close-Ups und Nahaufnahmen hat, die dann auch häufig durch sehr gekonnte Schnitte verbunden werden. Und dadurch kann man natürlich auch Zeit und Geld sparen, weil man bloß Einzelsegmente wiederholen muss, wenn mal was schief geht, als wenn man das alles in einer Einstellung, in einer epischen Totale einfängt.
Um noch kurz ein Zitat zu bringen, es gibt eine Verfolgungsjagd irgendwann. Mehrere. Mhm. Und die Cindy Crawford steuert ja diesen, was, ein Abschleppwagen.
Ja.
Und die Verfolger sprechen folgenden Satz. It's just a woman driving the car. Shooter. Es ist nur eine Frau, die das Auto fährt. Es ist nur die brave kleine Frau, die das Auto fährt.
Ja, aber da frage ich mich, was ist denn da der Gedankengang dahinter? Wenn es jetzt ein Mann wäre, sollte man ihn nicht erschießen?
Es gibt wirklich, it's just a woman driving the car. Es ist nur eine Frau, die das Auto fährt.
Ja, aber konsequent sexistisch wäre gewesen zu sagen, das ist bloß eine Frau, die das Auto fährt. Keine Sorge, die wird das Ding sowieso innerhalb der nächsten 2 Minuten irgendwo gegen einen Baum fahren. Ja?
Just wait until she is parking.
Wenn's hingegen ein Dude fahren würde, dann lohnt es sich auch, den abzuschießen.
Und du hast ja am Schluss noch ein bisschen Schiff-Action. Man ist ja auf einem Schiff, der Tortuga.
Schiff-Action.
Ich nenne mal Schiff-Action, ja. Speed 2 lässt fast schon grüßen. Der Michael ist allgegenwärtig in dieser Besprechung.
Aber Schiffs-Action ist insofern vielleicht misleading, dass es hier die Action von mich im Schiff stattfindet und jetzt weniger piratenmäßig hier die Schiffe gegeneinander kreuzen oder sowas.
Ja, okay, die Cindy Crawford ist gefangen auf diesem Teil, das ist richtig, genau. Oder? Die ist da gefangen, eine Bombe drauf, das Ding droht zu explodieren, was es dann auch unfassbar schön macht. Also die ist,
oh, ja.
Mega. Also was die da in die Luft jagen, ist großartig. Und dann kommt ja auch vielleicht, ich dachte, das ist deine Lieblingsszene, als die Cindy Crawford aus dem Wasser steigt.
Nee, ich fand tatsächlich vorher schon, wenn sie die vorhin schon mal beschriebene Szene, wenn sie dann flüchtet vor der Explosion, derweil der Oberbösewicht noch drinnen vor seinem Computer hängt und darauf wartet, dass der Computer ihm die richtige Währung vorschlägt, auf das er sich runterladen kann, das Geld, der Trottel. Und dann siehst du halt der Crawford in Oberweite rumwogen. Und das ist, mach mal, es ist natürlich ein völlig sinnloser Moment, aber Gott, auch nicht ungern gesehen, um ehrlich zu sein. Und dadurch, dass es eben dann auch noch von der Explosion ergänzt wird, ist das ja hier quasi das Beste aus zwei Welten.
Absolut richtig, absolut richtig. Man wollte ja den Film ursprünglich mal in San Francisco drehen lassen. Und dann kam Sylvester Stallone an Bord und wollte ihm entgegenkommen, wollte das Teil in Miami drehen. Stallone ist weg, Miami ist geblieben. Ich hätte San Francisco bevorzugt, da bin ich ehrlich, weil einfach mit diesen steilen Straßen, die haben und halt der ganzen Pazifik und so. Ich glaube, das hätte dem Film auch noch gut getan.
Ja, die Stadt, in der das hier spielt, wird das überhaupt mal gesagt, wo das spielt?
Ich glaube, Florida wird genannt irgendwo.
Ja, aber es ist halt auch so total anonyme Stadt. Neubauten.
Ich kenne beide Städte und die sind halt schon vom Flair her komplett verschieden. Du hast ja da dieses eher, ich sag mal, dieses Sumpf, ich war schon sumpfige bei Miami drumherum, wo du auch in die Everglades gehen könntest, wenn du wolltest. Und du hast halt San Francisco, wo du eher so ein richtig urbanes Stadtfeeling. Ja, es wäre ein anderer Film geworden, das ist schon klar, aber.
Aber er hat halt auch nicht so viel Lokalkolorit hier. Man vergisst schon mal, dass er hier in Florida spielt. Also mein Miami Vice bietet da deutlich mehr Lokalkolorit.
Auf jeden Fall. Da ist nicht, da gibt's keine, das ist keine berühmten Skylines jetzt, wo du sagst, ja, Oh, da bin ich gewesen oder Es ist wirklich so ein anonymes Teil, ja, völlig deiner Meinung, völlig deiner Meinung. Ja, was kann man zu dem Teil noch sagen, ganz ehrlich? Also,
Na, vielleicht noch ein bisschen bei den Darstellern, abseits unseres gloriosen Hauptdarsteller-Duos, haben wir ja noch den Oberbösewicht, der also gespielt wird von einem Actionfreunden wohlbekannten Meister.
Steven Berkoff.
Steven Berkoff, den man natürlich unter anderem aus Rambo 2 kennen könnte. Interessanterweise, ich kenne ihn tatsächlich, mir war am präsentesten aus Der Legionär mit Van Damme. Und noch so einem obskuren Film Riders, den ich sogar im Kino gesehen habe, von Gérard Piré, so ein...
Ist dieser Skaterfilm?
Naja, ich glaube, oder Skater und so andere Extremsportler.
Ich glaube, ich habe den auch irgendwo in meinem Keller stehen, irgendwo. Noch nie gesehen.
War damals mit Natasha Henstridge. Ja. Fand ich damals gar nicht schlecht, aber auch seit Jahrhunderten nicht mehr gesehen. Weiß also nicht mehr, wie gut sich das Ganze gehalten hat. Da spielt er auf alle Fälle auch mit. Aber wo auch der Berkoff, wo auch hauptsächlich Theaterschauspieler hat, wo sogar seine eigene Schauspielschule und Art des Schauspielens. Und ist auch jemand, den ich, glaube ich, im Film nie in einer positiven Rolle gesehen habe. Der spielt, glaube ich, nur Arschlöcher.
Da mit dem Gesicht?
Ich weiß nicht, vielleicht könnte das ja auch in freundlichere Züge falten. So, dann haben wir also die Salma Hayek schon mal angesprochen.
Jeanette Goldstein.
Jeanette Goldstein ist vielleicht die, die am interessantesten ist.
Immer mit James Cameron Filmen zu sehen. Terminator 2 war sie mit dabei. Aliens war sie mit dabei.
Aliens ist natürlich der Prominent. Also Aliens ist die Rolle, die sie gemacht hat. Vasquez, ja. Und keine andere Rolle, die sie je gespielt hat, hat das Gleiche nochmal geschafft. Ich weiß nicht, der Gabe wird mir vielleicht widersprechen. Der ist ja ein riesiger Fan von Near Dark, wo sie auch mitgespielt hat. Ich habe immer noch nicht mich durchringen können, ihn zu schauen. Insofern bin ich noch nicht... Weiß ich nicht, wie sie sich da schlägt. Hier ist noch am ehesten, geht sie in die Vasquez-Richtung, also als Tough-Chick, die für die Verbrecher arbeitet irgendwie. Die Verbrecher sind ja also ehemalige KGB-Spezies, die jetzt hier einen Privatkrieg auf private Rechnung führen. Und sie kickt auf alle Fälle ordentlich Ass, oder ihre Stuntfrau. Die Szenen, wo sie die geilsten Kicks macht, sind verdächtig, gegenlichtlastig, dass man jetzt nicht unbedingt sieht. Sie hat ja diesen Taucheranzug an. Aber auch da, also selbst bei Fight-mäßig gibt es auch ein bisschen was zu sehen, was durchaus kompetent angerichtet ist.
Neben den Hauptdarstellern ist der Film gar nicht so schlecht besetzt. Das kann man wirklich mal sagen. Die Leute sind kompetent. Ich bin einfach nur mit den beiden Hauptdarstellern unglücklich gewesen. Ist, und das bleibt auch so, das wird nicht besser. Das... Können wir nicht mehr retten.
Ja, ich finde, dem guten William Baldwin ist nicht unrecht geschehen, dass seine Schauspielkarriere dann irgendwann zumindest im großen Bereich zu Ende war.
Aber ganz ehrlich, ist es der Alec Baldwin so ein guter Darsteller?
Ich mag Alec Baldwin sehr gerne, weil er eine Lieblings-Sitcom, nämlich in 30 Rock mitspielt. Und da ist er einfach so cool.
Aber klar, aber trotzdem, ist der so gut? Also ich fand ihn als Jack Ryan toll, keine Frage, aber ist das so ein guter Darsteller? Oder sind einfach die Baldwins generell halt so Gesichter aus Hollywood und der eine ist erfolgreich als die anderen drei?
Ich glaube tatsächlich, abseits von dieser coolen 30 Rock-Rolle, also wenn ich mir zurückerinnere, in welchem dieser Kim Basinger-Filme hat er damals mitgespielt? McCoy, die Katze? The Real McCoy? Und da gab es noch dieses Sam Peckinpah Remake.
Getaway.
Genau, hat an beiden mitgespielt. Ich bin mir nicht mehr sicher. Auf alle Fälle ist er mit der jetzt nicht unbedingt nachhaltig in Erinnerung geblieben.
Und, genau, und das ist so ein Punkt. Ich habe Fair Game immer mit diesem Getaway so ein bisschen verwechselt. Ich weiß gar nicht genau warum.
Weil sie ja auch getawayen müssen.
Ja, das war's. Ja, aber da war für mich Baldwin dabei und keine Ahnung. Ich habe das irgendwie. Das ist ein Film, keine Ahnung. Danke, dass du mich aufgeklärt hast, dass es zwei Filme sind.
Magst du denn Kim Basinger lieber als Cindy Crawford?
Ja. Mhm. Also noch was mögen. Ich habe Die hat einfach ihr Ding gemacht. Die hat so B-Movie-mäßig ihre Lines aufgesagt, aber ich habe der absolut nichts abgekauft. Sie hat mich auch nicht irgendwie gebannt auf den Screen starren lassen. Ich war einfach nur da und habe gedacht, okay, warum habe ich das Gefühl, das ist so wie so Lektion 2 Schauspielschule. Jetzt machen wir mal die Lines ohne Papier dahinter, ohne dass du es lesen kannst.
Ich glaube, der Film hat für mich geschafft, einen inneren Drive aufzubauen, der mich mitgerissen hat, sodass es gereicht hat, dass die Schauspieler jetzt nicht explizit Scheiße bauen. Na? Ich finde ihn tatsächlich erzählerisch besser als die Erstverfilmung des Romans und wie gar keine Ahnung, wie der Roman selber ist, aber die Action hier ist besser inszeniert als in Cobra. Aber dafür hat natürlich Cobra die Präsenz von Sylvester Stallone. Und ja, du hast es vorhin schon so schön gesagt, mit Brigitte Nielsens unbestimmbaren Qualitäten, wo ich mich frage, ob es nicht vielleicht bloß ein Euphemismus von dir für ihre Bazongas ist.
Null.
Ihre gewaltige Größe.
Nee, die Frau hat ja wirklich eine, in den Filmen, nicht im Dschungelcamp,
aber war in den Filmen.
Ja, ich glaube sogar zweimal war die da dabei. Okay. Und die war ja wirklich, die hat eine, durch ihr spezielles Gesicht auch, das ist eine ganz, die ist wirklich unique. Die kriegst du kein zweites Mal. Die Crawford ist halt einfach ein Model.
Ich finde, die hat schon auch ein recht distinguiertes Gesicht. Erinnert mich ein bisschen an Daisy Ridley. Sieht ein bisschen aus wie Daisy Ridley mit Peter Maffay Gedächtnismelanom über der Lippe. Oh.
Ja, okay.
Aber kleiner.
Kann man machen, aber Daisy Ridley finde ich gut. Ja, finde ich gut.
Also.
Ja, die mag ich. Also, trotz Star Wars. Also, naja. Sie war das Positiv an den neuen Star Wars-Film.
Mhm. Ja, es ist natürlich bei Cindy Crawford, werden wir nie wissen, was für Talent in ihr steckt, das bei diesem einen Abstecher in die Kinowelt geblieben ist, zumindest was Hauptrollen betrifft. Dich würde das vermutlich eher freuen. Ich bin jetzt auch nicht gerade in Tränen ausgebrochen, ob dieses Verlustes. Es ist halt, das sind auch keine Rollen, die jetzt natürlich nach gigantischen Leistungen verlangen. Aber mehr Charisma kann sicherlich selten schaden. Und wie gesagt, du hast es selber schon richtig erwähnt, oder ich stimme jetzt mindestens damit überein, dass der Baldwin schon ein ganz schöner Lappen ist.
Ja, voll Waschlappen, du meinst. Also das. Und trotzdem. Trotz Baldwin und trotz Crawfords für mich langweiligem Spiel hat der Film eine IMDb-Note von 4,3 nicht verdient.
Tatsächlich so tief, ja.
Das ist richtig tief und das hat dieses Teil einfach nicht verdient. Also ich weiß nicht, wie du den Film bewerten würdest.
Ich habe ihn tatsächlich heute schon bei Letterboxd reingestellt und habe ihm 3,5 von 5 Punkten gegeben.
Das sind 7 von 10 eigentlich, genau. Oder? Und ich würde ihm genau das Gleiche geben. Warum? Ganz einfach. Der ist einfach so ein Teil, den legst du dir in Player und hast Spaß damit. Und wenn er vorbei ist, und ein paar Jahre später denkst du, den lege ich in Player und hab Spaß damit. Mhm. Und das ist für mich genug für eine 7 von 10. Das heißt, mit Hunter Killer, den ich gestern gesehen habe, das ist so eine 6,5, 6 von 10. Ist nett, kann man sich mal geben. Aber muss nicht wieder in den Player landen zwingend. Und der schon. Das ist der Unterschied. Der macht einfach Spaß.
Ja, es ist natürlich ein bisschen traurig. Die richtig geilen Action-Klopper, ja, und Kracher, an die erinnern wir uns ja auch der coolen Helden und selten Heldinnen wegen. Ja, der Sprüche, der Posen und so weiter und so fort. Und da ist das hier natürlich, die sind halt eher menschliches Füllmaterial, die halt gerade da waren, um diese Rollen irgendwie auszufüllen. Und wirken so ein bisschen wie die Rohlinge, wo die Special Features vielleicht noch fehlen, gerade beim Baldwin. Und Bruce Willis hat ja das sicherlich schon aufgewertet, weil ich muss echt sagen, rein was die Action betrifft, finde ich den Film hier zum Beispiel auch geiler als manches von den bekannteren Bruce Willis-Vehikeln.
Tony Scott Also, reden von Last Boy Scout.
Beispielsweise, der auch keine schlechte Action hat, aber zum Beispiel gibt es dort nicht so zuverlässig und konsequent Einschusseffekte. Wie gesagt, ich bin ja ein großer, ich habe ja ein Fable für Einschusseffekte. Und das ist einfach so eine Freude, wie hier Mensch und Inventar zerschrotet wird. Ja, das ist einfach, da kommt sadistisches Vergnügen bei mir auf. Und denke mir, ja, du verdammter Schrank, das hast du verdient. Und bei Last Boy Scout, den ich eigentlich auch schon eine ganze Weile nicht mehr gesehen habe, ich kann mich da entsinnen, auf alle Fälle an Szenen, wo sich jemand hinter der Autotür versteckt und da kommt ein Schuss und da macht an der Autotür gar nichts, außer, glaube ich, einen kleinen Funken oder sowas.
Ja, und hier, okay, du hast die Einschusslöcher, das ist doch schon mal ein weiterer Punkt wert, oder?
Also die Einschusseffekt-Freaks, die kommen hier auf alle Fälle auf ihre Kosten, genauso wie die Pyromanen, genauso wie die Leberfleck über der Lippe-Fans.
Ja, und über die Schmalzlocken-Freunde, die Stephen Baldwin anschauen wollen, die werden auch auf ihre Kosten kommen.
Falls der auch Fans haben sollte, werden sie hier bestimmt besser bedient als in Sliver.
Hey Martin, ich glaube, wir haben diesem Film alle Ehre getan. Und wir können nach draußen nur noch mal sagen, Fair Game ist ein interessantes Werk, das ihr vielleicht so noch nie gesehen habt. Weil es ist ein Kuriosum. Macht irgendwie Saulaune, kracht in allen Ecken, aber hat zwei Hauptdarsteller, die einfach so fade sind wie so ein Schluck warmes Wasser.
Findest du das wirklich so dramatisch, ja?
Ja, schon. Ja, finde ich schon. Doch, das muss ich sagen. Das kann ich kann es nicht schöner reden, aber trotzdem werde ich
vielleicht mir dieses Teil ansehen. Ich habe ja auch ein Herz für Underdogs, ja. Wenn alle so gegen sie haten, dann fühle ich mich vielleicht bemüßigt, sie ein bisschen zu verteidigen. Und gerade ein Supermodel wie Cindy Crawford hat das bestimmt auch sehr nötig, dass sich irgend so ein Nobody ihre annimmt.
Ja, aber weißt du, es geht ja, du kannst ja, also nochmals, das war ja, und ich, vielleicht habe ich es auch unrecht getan, das war ja nicht alles so schlecht.
Es war ja nicht alles schlecht. Wo meinst du
eigentlich? Es war ja nicht so schlecht gespielt von denen, es war einfach nicht gut. Es hat mich einfach nicht abgeholt. Die beiden haben mich, aber es war nicht so, dass ich sagen kann, die haben aber richtig unglaubwürdig. Es war einfach nicht gut genug für eine Leinwandpräsenz. Das kannst du für mich in eine TV-Serie absolut okay. So wenn bei Star Trek, sie kommen auf Planet XY, da beamt die Cindy Crawford an Bord und sagt, Captain Picard, mein Leberfleck, der sagt mir gerade, dass wir hier eine Kriegspräsenz haben. Und dann ist, glaube ich, das sofort und ist das okay. Aber für einen Film, der 50 Millionen Dollar Budget hat von Joel Silver.
Das hat tatsächlich die Handlung geschafft. So wenig originell und so formelhaft sie in vielerlei Hinsicht auch ist sie halt über die knapp anderthalb Stunden, die der Film geht, wirklich spannend und mitreißend, dass mich die beiden halt einfach nicht gestört haben. Auch das eben, das hohe Tempo macht mich da auch gnädiger. Wenn jetzt mehr Menschliches zum Beispiel zwischen den beiden gezeigt worden wäre, wäre ich wahrscheinlich weniger gnädig, weil da sind die jetzt vielleicht nicht in der Lage, das irgendwie glaubhaft zu machen und einem da vielleicht gar mitfühlen zu lassen. Immerhin muss man sagen, das ist ja ein extrem opferreicher Film. Also der Freundes- und Bekanntenkreis von William Baldwins Charakter hat sich aber wurde ordentlich ausgedünnt und danach kann er sich erstmal ein Dutzend neuer Freunde suchen, um die Lücken aufzufüllen.
Und die Katze stirbt wohl auch.
Welche Katze? Ach, die da in der Wohnung von Cindy Crawford gewesen ist? Man kann es nur annehmen. Auf der einen Seite ist ja in Hollywood eigentlich so, wenn der Tod nicht explizit gezeigt wird, leben sie bestimmt noch. Und wenn der Film erfolgreich gewesen wäre, wäre bestimmt die Katze magischerweise returned. Aber übrigens, das ist auch natürlich, als kleines Beispiel dafür, wie glaubwürdig dieser Film ist, der erste richtige Anschlag auf die Cindy Crawford, weil bei dem ersten wissen wir ja gar nicht so richtig, ob es überhaupt einer gewesen ist, ist halt eine Explosion in ihrer Wohnung, die offenbar das gesamte Stockwerk platt macht und von der Polizei also auch einwandfrei als Semtex-Attacke eingestuft wird, klassifiziert wird. Sprich, also wenn man versucht, hier irgendwie einen Unfall zu simulieren, ist das kräftig in der Hose gegangen. Und wenn man es eh schon Airbus ermorden will, warum nicht erschießen? Warum dann Gottes Willen diese Explosion? Aber ich habe mich an der Exposition sehr erfreut. Die ist auch sehr, sehr üppig, sehr druckvoll. Wer bin ich, den Filmemachern sagen zu wollen, enthaltet mir diese Exposition vor. Wenn es so schön ist, dann nur zu.
Ja, und ganz ehrlich, ich denke einfach nur Andrew Sipes als Regisseur. Da ist ja auch deine Aufgabe dann, wenn du so einen Film regisieren musst, dass du deine Darsteller anweist, dass du ihnen Anweisungen gibst, was du da in gewissen Szenen machen musst. Und ich denke mal, dass da auch ein Grund gewesen sein könnte, warum aus dem Andrew Sipes, von dem niemand was gehört oder gelesen hat. Und der Mann scheint es ja gegeben zu haben, denn der hat ja in den 80ern ist er als Screenplay-Autor ja aufgeführt.
Vielleicht also, der scheint auch schon nur ein Pseudonym, vielleicht so ein Alan Smithy für die TV-Branche.
Vielleicht.
Also, dass man so derart wenig, also ich meine, Regisseur eines so teuren Filmes, da ist doch eigentlich, soll doch da eine Vita vorhanden sein. Vielleicht ist er einfach bloß ein Busenfreund von Joel Silver.
Das kann auch sein.
Sein Koks-Lieferant.
Genau, und da hat der Joel hat ja gerade eine gute Zeit hinter sich in diesen paar Jahren zuvor und hat gedacht, hey, jetzt lasse ich mal meinen Buddy, den Andy, ich lasse den jetzt mal ran und nehme noch die Cindy dazu, dann kann er da schön filmen. Ja, ist doch schön, ja. Schaut's euch an.
Genau, er hat durchaus, also der hat schon Joel Silver Vibes, oder der Film?
Ja, total. Ja, von der Action ja auf jeden Fall. Auch von der Lockerheit. Von ein paar Sprüchen, die es gibt. Ja, da hat schon Joel Silver und erinnert auch irgendwie noch von dieser ganzen schwülstigen Atmosphäre zwischen Crawford und Baldwin. So ein bisschen so ganz, ganz leicht so Specialist gespürt.
Das wäre für mich aber keine positive Referenz, da ich den schon als ziemlichen Langweiler. Es ist vielleicht ein Specialist in unterhaltsamen.
Ich sag nur von dieser, mit diesem Schwülstig, wie die beiden miteinander umgehen und da mit der Sexszene und da ist einfach so.
Finster, also sag mal, ich habe auch Specialist, habe ich
ewig
ganze nicht ewig nicht mehr gesehen, aber das Geballte zwischen Stallone und Sharon Stone dort, also da muss ich schon sagen, da wünsche ich mir aber dann doch Baldwin und Crawford zurück, weil hier geht's zumindest alles flott von der Hand. Ich meine mich erinnern zu können, dass es bei Specialist auch über Gebühr auch ausgedehnt wird und der Film hat natürlich auch längst nicht so viele Action.
Nein, der Specialist ist, da hat ja auch damit beworben, Mr. Action meets Mrs. Sex und die wollten da ganz klar mit den beiden Körpern dieser Prachtdarsteller Geld machen. Und irgendwie, ja, Specialist ist mal eine Besprechung wert vielleicht, aber dann muss ich ihn nochmal sehen, das ist auch hart. Also.
Aber es ist schon traurig, dass Specialist, glaube ich, trotzdem prominenter ist als Fair Game. Und ich würde sagen, liebe Leute, wenn ihr die Wahl habt, entweder Specialist oder Fair Game zu gucken, dann entscheidet euch unbedingt für Fair Game von 95. Es gibt noch andere Fair Games, vielleicht aufpassen. Der mit dem hässlichen Cover.
Genau. Einfach den mit Baldwin und Crawford nehmen, dann habt ihr einen wunderbaren Filmabend mit Freunden und Bier. Das kann man wirklich so sagen. Martin, ich würde sagen, lass uns zum Ende kommen. Der Film wurde über Gebühr gefeiert und du willst ja unter der Laufzeit des Films bleiben, habe ich mal gehört.
Das ist mir ein nobles Anliegen, ja.
Sonst kannst du nicht in Ruhe schlafen, das schaffen wir ja locker. Danke, dass du da warst, Martin. Es war ein Riesenspaß mit dir.
Es war auch mir eine Freude, danke für die Einladung.
Falls du noch einen weiteren Fair Game irgendwo im Keller liegen hast, den ich nicht so präsent habe, dann lass mich wissen, dann kommst du mal wieder her.
Ja, wir machen eine kleine Fair Game-Reihe. Es gibt auf jeden Fall noch diesen 80er-Jahre-Fair Game, Hunting Season heißt er eigentlich, ein Menschenjagdfilm. Noch nicht gesehen. Ich kann es sicher wissen lassen, falls er überraschenderweise ein ähnlicher Geheimtipp ist wie dieser Fair Game hier.
Da kommst du einfach wieder her, wir sprechen über den ganz einfach.
Genau.
Meine Damen und Herren, das war Martin vom Nachtprogramm-Podcast, der eigentlich immer wieder erwähnt wird hier, weil ja der Sergej immer wieder zu Gast ist mit seinen alten mit unseren alten Episoden. Und hört doch mal rein, der Mai Tai, gut, diese Folge wird später ausgestrahlt, geht ein paar Monate zurück, der Mai Tai beim Nachtprogramm, der ist musikalisch und auch sonst generell sehr spaßig. Und ja, grüß mir den Sergej, Martin. Hä?
Werde ich tun.
Und bis zum nächsten Mal.
Gehabt dich wohl.
Macht's gut da draußen. Tschüss.